Und gehen wir doch einmal zurück in die Geburtsstunde Israels, die wir ja doch ansetzen müssen, wo Jakob mit dem Herrn am Jabbok ringt. Und am Ende dieses Kampfes spricht der Herr, unser Gott, Jahwe. Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und wir merken, wie persönlich dieses Israel gemeint ist, auf jeden einzelnen Menschen. Am Anfang des Volkes Israel steht der eine Mensch, gleichsam als Stammvater, Jakob. Aber er ringt, er ist noch nicht vollkommen. Am Anfang ist er noch nicht mit dem Namen Israel, der da heißt Gotteskämpfer, gesegnet. Am Anfang steht doch die etwas unselige Geschichte von Jakob. Jakob, der Mensch als Betrüger, das müssen wir doch sagen. Jakob auch der überaus listige und uns damit nicht unbedingt am Herzen liegende, der Vermögenserwerber und überhaupt der Flüchtige, der sich absetzen will, der in Angst besteht. Also wir könnten sagen, wie es ja auch im Sprachgebrauch Wurzeln geschlagen hat, der billige Jakob oder auch der falsche Jakob. Das sind, denke ich, berechtigte Anklänge an das, was Jakob zunächst einmal an Leben für uns alle repräsentiert und nach außen stellt. Das ist der äußere Mensch, denn wenn es einen inneren Menschen gibt, den Paulus hervorhebt, dann gibt es auch einen äußeren Menschen, gegen den sich der innere Mensch absetzen muss. Und dieser äußere Mensch, der muss im Kampf niedergerungen werden, der muss sich unterstellen der Führung Gottes, sprich, auch er muss wiedergeboren werden. Und das ist das Geschehen der Geburtsstunde Israels, wo der innere Mensch Kraft des Herrn siegt und der äußere Mensch sich demütig niederlegt und sagt: Ja, Herr, du wirke nun auch in mir. Und dabei merken wir eben deutlich, wenn das mit Israel bezeichnet wird, wenn das Israel ist, ein solcher Mensch, dass die Gabe der Wiedergeburt, das heilige Land, in uns eben Israel heißt. Und das ist auch das Eigentum, in das der Herr kam, wie es im Johannesevangelium bezeugt wird. Und bei einem jeden Menschen kommt. Denn es steht ja auch im Johannesevangelium, dass das Licht kam, einen jeden Menschen zu erleuchten. Und so erblicken wir dann im Auf- und Abweg des Volkes Israel auch unsere eigenen Bewegungen, wie wir uns auf den göttlichen Bereich zubewegen oder wie wir ihn auch verleugnen. Das heißt, an der Geschichte Israels können wir unser eigenes geistliches Seelendrama eben ablesen. Aber auch die Möglichkeit, gesegnet und geheilt zu werden. Und nun ist für mich deutlich geworden, warum Jesus Christus sagen kann: Ich bin nur gekommen zu den verlorenen Kindern, den Schafen Israels. Weil er zu unserem inneren Menschen gekommen ist, ganz gleich, wie der Äußere dazu steht. Aber zu dem ist er gekommen, um den Funken überspringen zu lassen in unseren äußeren gefallenen Menschen hinein. Zu ihm, dem inneren Menschen, seinem Angehör, seinem Herzplatz in uns ist er gekommen, um unseren äußeren Gefallenen zu erlösen. Und dann ist dieses Wort auch kein Widerspruch, den es im Wort des Herrn niemals geben kann. Und das ist dann der uralte Bund, der uns verheißen worden ist in der Schöpfungsgeschichte, in der Geschichte um Noah herum. Nun noch einen letzten Gedankengang, der, denke ich, auch mit zu einem Israelsonntag gehört. Was können nun Juden und Christen unter vielem anderen voneinander lernen? Ich denke, dem jüdischen Volk war es historisch vom Herrn gegeben, die Grundlagen unseres heutigen Glaubens durch eine Jahrtausende Jahre lange währende glaubenslose Zeit zu bringen. Darin liegt ein unschätzbarer Wert, den wir dem Volk der Juden, dem israelitischen Volk, schulden und dankbar sein können. Sie allein haben es vermocht, aus welchen Gründen und warum auch immer, das Wort, das ewige Evangelium, den Herrn durch Jahrtausende einer glaubenslosen Zeit zu bringen. Das macht mich ehrfürchtig. Und im Besonderen brachten sie uns den einen ungeteilten ewigen Gottvater, Jahwe, und erhielten ihn uns. Dies in einer Welt und in einer langen Zeit tiefster Vielgötterei. Also, das Wort und den einen ewigen Herrn haben sie durch alle Zeiten, durch alle Anfeindungen hindurch Kraft des Herrn gebracht. Wir Christen würden dies im rechten Sinne erfüllen, wenn auch wir unseren Glauben an den einen ewigen Gott in unseren Herzen entfalten. So wie man heute im größten Teil dem jüdischen Volk sagen muss, begreift, dass euer Herrgott in Jesus Christus Mensch geworden ist, so muss man andersherum einem großen Teil in der Christenheit nahelegen, begreift, dass in Jesus Christus der Herrgott Jahwe Mensch geworden ist, dass wir in Jesus Christus nicht eine zweite göttliche Person zur Ansehung bekommen haben, sondern dass Jahwe Gott und Jesus Christus eins sind. Das hätten wir gemeinsam, jüdisches Volk und nichtjüdische Völker und Christen im Besonderen, voneinander zu lernen. In jedem Fall aber wären und sind wir verbunden in einem Glauben an einen liebenden, für uns tätigen Gott, der uns aufruft, in die Gottes- und Nächstenliebe zu gehen. Darin besteht kein Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Diese ewige Botschaft ist gleich. Und darin können wir uns verbinden, in dem einen Herrn und in der Liebesbotschaft mit dem jüdischen Volk und das jüdische Volk mit uns. Und wenn wir gemeinsam diesen Weg der inneren Erweckung gehen, dann wird sich das Wort, das der Herr bei Jesaja uns gegeben hat, erfüllen. Und dies möchte ich zum Schluss dieser Predigt Ihnen und euch ins Herz legen. Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von markigen fetten Speisen, geläuterten alten Weinen. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und die Decke, die über alle Nationen gelegt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig, und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Amen.